Die Radio Wissen. Update.
Das Kopftuch hat eine politische Bedeutung, ist der Ausdruck einer politischen Haltung. Und da meine ich, diese Politik hat in der Schule nichts zu suchen.
So der Standpunkt von Frauenrechtlerin Alice Schwarzer zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts heute. Das hat entschieden, ein pauschales Verbot eines Kopftuches für Lehrerinnen darf es in Deutschland nicht geben. Im Update heute ist das unser Top-Thema. Ich bin Stefanie Gebert, hallo.
Update.
Das Kopftuch ist nicht nur ein modisches Accessoire, sondern auch ein religiöses Symbol des Islam. Frauen tragen es, weil sie fremden Männern nicht ihre Haare zeigen wollen. Kritiker sagen, das Tuch ist ein Symbol dafür, dass Frauen im Islam unterdrückt werden. Besonders diskutiert wird diese Kopfbedeckung, wenn islamische Lehrerinnen in Deutschland an Schulen unterrichten. Vor gut 10 Jahren erließen 8 Bundesländer deswegen gesetzliche Regelungen, darunter auch Nordrhein-Westfalen. Das Gesetz besagt, die Lehrer dürfen keine religiösen Symbole tragen, die Neutralität des Staates beeinflussen. Trotzdem durften zum Beispiel Nonnen bisher in NRW in Ordenstracht unterrichten und jüdische Gläubige mit ihrer Kippa auf dem Kopf. NRW-Bildungsministerin Silvia Löhrmann fasst die Bedeutung des heutigen Urteils so zusammen.
Das eine ist, dass Religionen nicht unterschiedlich behandelt werden können und dürfen in Deutschland. Der zweite Hinweis des Urteils ist, dass man keine grundsätzliche Regelung vornehmen kann. Man kann also nicht grundsätzlich das Tragen eines Kopftuches verbieten.
Praktisch heißt das, wenn der Unterricht ohne Probleme läuft und die Schüler sich nicht gestört fühlen vom Kopftuch, dürfen die Lehrerinnen weiter damit unterrichten. Im konkreten Fall war eine muslimische Pädagogin in NRW wegen ihres Kopftuches entlassen worden. Eine andere hatte stattdessen eine Baskenmütze getragen und bekam dafür eine Abmahnung. Beide Entscheidungen sind nach dem heutigen Urteil unzulässig. Das hat in der deutschen Politik für unterschiedliches Echo gesorgt. Es gab Lob, aber auch Kritik. Volker Beck von den Grünen findet das Urteil richtig.
Ich finde es einen guten Tag für die Religionsfreiheit in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht hat zum Ausdruck gebracht, Deutschland gründet nicht auf eine Religion, sondern es gründet auf der Religionsfreiheit aller. Und deshalb ist es auch richtig, dass man sagt, eine Muslima darf im Schuldienst das Kopftuch tragen.
Auch die Deutsche Bischofskonferenz lobte das Urteil als starkes Signal für die Glaubensfreiheit. Und der muslimische Verband DITIB sieht darin sogar einen Meilenstein. Damit werde die Aussage, der Islam gehöre zu Deutschland, mit Leben gefüllt. Wenig Begeisterung bringt die Union für das Gerichtsurteil auf. Der CDU-Politiker Michael Kretschmer äußerte seine Bedenken im Deutschlandfunk.
Wir sind schon in Sorge. Das Kopftuch ist für uns nicht nur ein religiöses Symbol, sondern auch ein Instrument, was die Freiheit der Frau einschränkt. Das heißt nicht, dass wir nicht an einigen Stellen auch ein Kopftuch in Schulen sehen können, wenn es um Religionsunterricht im Bereich des Islam geht. Warum dann nicht? Aber eine grundsätzliche Aufhebung halten wir für nicht richtig.
Die Lehrerorganisation VBE befürchtet sogar, dass jetzt der Druck auf muslimische Mädchen wachsen könnte, Kopftuch zu tragen. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, dass sie ihr Schulgesetz jetzt überarbeiten will. Auch in Berlin ist eine Änderung in der Diskussion. Insgesamt betrifft das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 8 Bundesländer.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das Kopftuchverbot an deutschen Schulen ist auch ein heißes Thema im Netz. Frankie Penn lobt auf Facebook: Gute Entscheidung. Den Staat hat es nichts anzugehen, was jemand wo anzieht und was nicht. Sven Lehmann twittert: Die Diskriminierung des Kopftuchs gegenüber anderen religiösen Symbolen ist nicht mehr haltbar. Sehr gut. Einige sind mit dem Urteil nicht einverstanden. Jim Bo twittert: Nun darf das Symbol der weiblichen Unterdrückung nicht mehr pauschal an Schulen verboten werden. So weit sind wir also schon. Auf Facebook schreibt Angelika Oliveris: Ich möchte auf keinen Fall, dass meine kleine Tochter lernt, dass die Haare von Frauen Sünde sind und dass sie sich verhüllen müssen. Viele Nutzer finden, dass alle Religionen in der Schule gleich behandelt werden sollten. Rainer Werner meint auf Facebook: Die Zurschaustellung seiner Religion mittels Symbolen hat in Behörden keinerlei Berechtigung, noch weniger in Schulen. Und das muss für alle religiösen Symbole gelten, ob Schwesterntracht, Kopftuch, Gelbmütze oder sonst irgendwas. Felix Meyer schreibt: Dann können wir auch gleich wieder Kruzifixe in die Klassenzimmer hängen. Sascha Kersten kritisiert die Vorurteile beim Thema Kopftuch. Im Orient schreiben böse alte Männer Frauen vor, was sie anzuziehen haben. Hier bei uns gibt es nur liebe alte Männer, denn sie schreiben ihnen lediglich vor, was sie nicht ausziehen dürfen.
Was sonst noch wichtig war.
Der Textildiscounter Kick wird in Deutschland verklagt von Opfern eines Fabrikbrandes in Pakistan. Vier Angehörige und ein ehemaliger Arbeiter fordern vor dem Landgericht Dortmund Schadenersatz von Kick, je 30.000 Euro. Es geht den Klägern und ihren Unterstützern allerdings nicht nur ums Geld, wie dieser Menschenrechtler erklärt.
Wir fordern, dass Kick die Verantwortung übernimmt, dass Kick seine Schuld einbekennt. Unser Interesse ist es, dass sich so etwas nicht wiederholt.
Bei dem Brand vor gut zwei Jahren waren in der pakistanischen Stadt Karachi über 250 Arbeiter ums Leben gekommen. Kick hat viele seiner Kleidungsstücke in der Fabrik produzieren lassen. Schuld an der Katastrophe waren schwere Mängel im Brandschutz. Als das Feuer ausbrach, waren Fenster und Notausgänge verriegelt. Die Schadenersatzklage gegen Kick ist die erste dieser Art in Deutschland. Beobachter glauben, dass das Verfahren Signalwirkung haben wird, auch für andere Konzerne. Im Streit um den schwedischen Haftbefehl gegen Julian Assange gibt es eine überraschende Wendung. Die schwedischen Staatsanwälte wollen den WikiLeaks-Gründer jetzt doch in der ecuadorianischen Botschaft in London befragen. Schweden fordert seit 2010 die Auslieferung von Assange, um ihn zu verhören. Es geht um Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung. Einige verjähren im August. Assange war 2012 in die Botschaft geflohen. Er befürchtet, dass er von Schweden aus an die USA ausgeliefert werden könnte. Hintergrund sind die WikiLeaks-Enthüllungen von internen Dokumenten der US-Armee und von US-Behörden. Nach den Spannungen der letzten Wochen ist der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras heute in Brüssel gewesen. Er hat sich dort mit mehreren EU-Politikern getroffen, darunter EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Tsipras sagte, Griechenland habe bereits damit begonnen, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Das müsse jetzt auch für die Partner in der EU gelten. Er zeigte sich zuversichtlich.
Ich bin optimistisch, weil ich hier mit guten Freunden von Griechenland spreche. Deshalb glaube ich, dass der politische Wille da ist, dass wir bald Lösungen finden. Wenn der politische Wille da ist, ist alles möglich.
If there is the political will, everything is possible.
Und auch Juncker ließ sich die Irritationen der letzten Tage kaum anmerken. Er schloss aus, dass Griechenland aus der Eurozone aussteigen könnte.
I'm not satisfied with the developments in recent weeks.
Ich bin nicht zufrieden mit den Entwicklungen der vergangenen Wochen. Wir haben nicht genug Fortschritte gemacht. Aber ich schließe eine Niederlage vollkommen aus. Ich will nicht, dass wir scheitern und Europa auseinanderbricht. Dies ist eine Zeit, in der wir Europäer zusammenhalten müssen.
I don't want a failure. I would like the Europeans to grow together.
Die EU erwartet von Griechenland jetzt genaue Informationen zur Finanzlage. Bis Ende April muss die Regierung in Athen außerdem ein ausgefeiltes Reformprogramm auf den Tisch legen, um weitere Hilfsmilliarden zu bekommen. Um Griechenland zu helfen, haben sich Juncker und Tsipras heute auch darauf geeinigt, sich enger abzustimmen. Dafür soll eine Taskforce gegründet werden, die herausfinden soll, wie EU-Gelder in Griechenland besser eingesetzt werden können. Fußball-Bundestrainer Joachim Löw macht mindestens bis zur nächsten Weltmeisterschaft weiter. Er hat nach Angaben des DFB seinen Vertrag vorzeitig verlängert bis 2018. Der Bundestrainer hatte die Nationalmannschaft letztes Jahr in Brasilien zum Weltmeistertitel geführt. Neben Löw verlängerte auch sein Führungsteam die Verträge.
Was noch wichtig wird.
In Sendai in Japan wird ab morgen darüber beraten, wie Umweltkatastrophen in Zukunft besser verhindert werden können, also Hurricanes und Erdbeben. Bei der Konferenz der Weltbank sollen die Politiker aus aller Welt einen Aktionsplan dazu verabschieden. Der bisherige läuft dieses Jahr aus. Es geht vor allem darum, wie die Maßnahmen finanziert werden können. In Wuppertal haben sich für morgen Salafisten aus ganz Deutschland angekündigt und rufen zur Solidarität mit gefangenen Muslimen in aller Welt auf. Die islamkritische Bewegung Pegida NRW hat deshalb Gegenproteste angekündigt. Ihnen wollen sich auch rechte Hooligans und Vertreter extrem rechter Parteien anschließen. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft und will mit mehreren hundert Beamten vor Ort eine Eskalation zwischen den Gruppen vermeiden.
Und sonst in der Welt?
Wenn es in Shanghai oder Peking mal wieder keine Luft zum Atmen gibt, dann sind in Zukunft nicht die Abgase schuld, sondern der Nebel. Die Staatsführung hat beschlossen, dass Dunstglocken jetzt zu Wetterkatastrophen zählen, wie Taifune oder Sandstürme. Das heißt, Behörden warnen dann nicht mehr vor heftigem Smog, sondern vor Unwetter. Kritiker sagen, dass die Politiker den Smog damit verharmlosen und vertuschen, dass das Problem vom Menschen gemacht ist. Die chinesischen Behörden haben für die Zukunft Nebelfrühwarnungen angekündigt, damit sich die Menschen vorbereiten können. In China müssen wegen Smog immer mal wieder Schulen geschlossen werden und es gibt Ausgangssperren für Kinder. In der Regel kommt das vor bei der Kombination von hoher Luftverschmutzung, Nebel und wenig Wind. Im Januar lagen zum Beispiel Städte in Nordchina wochenlang unter dichtem Dunst mit Sichtweiten von unter 200 Metern. In Russland droht einer regierungskritischen Zeitung das Aus, zumindest für die gedruckte Ausgabe. Der Chefredakteur von Novaya Gazeta sagte, dass die Papierausgabe sehr wahrscheinlich nach den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs eingestellt wird, also nach dem 9. Mai. Einer Sprecherin zufolge wird die Webseite aber weiter betrieben. Hintergrund sind demnach finanzielle Schwierigkeiten. Der Hauptaktionär der staatskritischen Zeitung habe seine Zahlungen eingestellt und Anzeigenkunden gäbe es praktisch nicht. Novaya Gazeta gehört zu den wichtigsten unabhängigen Medien Russlands. Seit der Gründung 1993 sind 6 Mitarbeiter der Zeitung getötet worden, wahrscheinlich im Zusammenhang mit ihren Recherchen. Darunter die Journalistin Anna Politowskaja. Der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis erntet Kritik für eine Home Story. Das französische Magazin Paris Match hat Fotos veröffentlicht. Darauf Varoufakis am Klavier, Varoufakis liest ein Buch oder auch der Minister mit seiner Frau auf der Dachterrasse mit Blick auf die Akropolis. Auf einem anderen Bild sitzen die beiden zusammen bei Salat und Wein. Bei Twitter gibt es viele ironische Kommentare. Zum Beispiel die humanitäre Krise in Athen. Ein anderer vermutet, dass das Paar die Aussicht von der Terrasse zeigt, um die Wohnung zu vermieten. Andere finden, dass die Bilder nicht dazu passen, dass sich Varoufakis selbst als gelegentlichen Marxisten bezeichnet. Den Artikel aus Paris Match haben wir im Internet verlinkt.
Wissensnachrichten.
Die Ebola-Epidemie hat uns in den letzten Monaten immer wieder beschäftigt. Mehr als 10.000 Menschen sind daran gestorben, aber inzwischen gibt es einen positiven Trend zu vermelden. In Liberia gibt es aktuell keine Neuerkrankungen mehr und auch in den Nachbarländern Guinea und Sierra Leone ist die Zahl der Ansteckungen stark zurückgegangen. Ist damit jetzt alles ausgestanden? Nein, sagen amerikanische Wissenschaftler, es drohen neue Gesundheitsgefahren. Franziska Zecher aus unseren Wissensnachrichten. Was befürchten die Forscher genau?
Ja, die Wissenschaftler rechnen damit, dass sich in den betroffenen Ländern jetzt andere Krankheiten ausbreiten. Und zwar, weil wegen der Ebola-Epidemie wichtige Impfprogramme nicht fortgeführt wurden. Viele Gesundheitszentren, in denen geimpft wurde, die haben in der Hochzeit von Ebola geschlossen. Oder aber die Menschen haben sich gar nicht erst getraut, dorthin zu gehen, aus Angst, sich anzustecken.
Und welche Krankheiten befürchten die Forscher jetzt in Westafrika?
An erster Stelle waren die Forscher vor einer Masernepidemie. Die sind nämlich sehr ansteckend und im Fachmagazin Science haben sie folgende Rechnung aufgestellt. Weil seit Ausbruch von Ebola nicht mehr ausreichend geimpft wurde, könnten bei einem Masernausbruch jetzt bis zu 320.000 Menschen an Masern erkranken. Und weil Masern gerade in gesundheitlich schlecht versorgten Ländern auch tödlich verlaufen können, könnten im Worst-Case-Szenario der Wissenschaftler bis zu 16.000 Menschen sterben.
Hätte man das vorher wissen können? Hätte man was dagegen tun können?
Also gewusst hat man das. Forscher haben auch schon während der Ebola-Krise immer wieder davor gewarnt. Denn nach Kriegen oder Naturkatastrophen zum Beispiel gibt es oft Krankheitsepidemien, weil in dieser Zeit das Gesundheitssystem nicht mehr richtig funktioniert. In Syrien zum Beispiel ist wegen des Bürgerkriegs die gefährliche Kinderlähmung wieder ausgebrochen und das, obwohl sie eigentlich schon ausgerottet war. Also man weiß um die Gefahren, nur das Wissen hilft nicht. Denn wenn in diesen extremen Situationen das ganze Gesundheitssystem nicht richtig funktioniert, dann kann man auch nicht anderweitig helfen.
Kommen wir zu einem ganz anderen Gesundheitsthema, dem Rauchen. Das ist weltweit die Todesursache Nummer 1. Laut WHO, also Weltgesundheitsorganisation, sterben jedes Jahr rund 6 Millionen Menschen an den Folgen von Tabakkonsum. Und jetzt machen Fachleute Hoffnung. Sie sind überzeugt, dass die Welt bis 2040, also in 25 Jahren, schon so gut wie tabakfrei sein könnte.
Ja, und um das zu erreichen, empfehlen die Wissenschaftler in einer Beitragsreihe im Fachmagazin The Lancet, dass die Tabaksteuer angehoben wird. Denn eine Reihe von Studien haben ergeben, dass das ein sehr effektiver Weg ist, um Menschen vom Rauchen abzuhalten. Erfolg bringen würde aus ihrer Sicht auch, die Altersgrenze nach oben zu verschieben, ab der das Rauchen erlaubt ist. Und dann empfehlen die Wissenschaftler natürlich, Tabakwerbung zu verbieten und Programme auszubauen, die helfen, dass man sich das Rauchen abgewöhnt.
Schauen wir mal hier nach Deutschland. Wie weit sind wir hier von diesem Ziel entfernt?
Noch ein ganz schönes Stück. Hier rauchen 30% der Erwachsenen, Tendenz sinkend. Und damit liegen wir im EU-Schnitt. Problematischer ist es aber in den Nicht-Industrieländern. Da wird noch viel mehr geraucht. Auf die konzentriert sich nämlich inzwischen die Tabakindustrie, weil es dort eben keine so restriktiven Antitabakgesetze gibt.
Und zum Schluss noch etwas aus der Kategorie peinlich. In China schämt man sich inzwischen für die vielen schlechten englischen Übersetzungen.
Ja, denn auch auf offiziellen Schildern wird aus dem Feuerlöscher schon mal die Handgranate oder ein Schild bittet Passanten, bei frisch gewischtem Boden doch bitte darauf auszurutschen. Das soll sich jetzt ändern. Geplant ist eine zentrale Stelle, die Beschriftungen sammelt, die oft gebraucht werden und die daraus dann ein Handbuch für korrekte Übersetzungen macht.
Vielen Dank, Franziska Zecher aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Im Westen und Süden geht ein freundlicher Tag zu Ende. Im Osten und in der Mitte ist es dagegen bedeckt. Es kann auch regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 11 Grad. Auch am Wochenende bleibt es gemischt. Morgen ist es meistens bewölkt. Am Sonntag kommt zumindest im Süden und Westen ab und zu wieder die Sonne raus. Am Montag ist dann überall der Frühling zurück.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.